Ich finde es immer erstaunlich, wenn wirklich Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, dann in unsere Wohngruppen kommen und völlig begeistert wieder rausgehen und sagen, wow, was, das ist ja total wohnlich.
Das ist ja schön hier.
Das ist ja wie ein Zuhause. Ja, ja, es ist ein Zuhause für diese Kinder oder die Jugendlichen.
Sozial im Tal. Der Jobtalk zur Fachkräfteoffensive der Netzwerkkoordination Kommunale Präventionsketten. Heute zum Thema stationäre Jugendhilfe. Und hier ist eure Gastgeberin, Jessica Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der kommunalen Präventionsketten für die Sozial- und Erziehungsberufe in der Stadt Wuppertal. Ich freue mich, mehrere spannende Gäste zu haben, die mit mir über die verschiedenen Handlungsfelder sprechen. Heute geht es um die stationäre Jugendhilfe und dazu habe ich wieder zwei spannende Gäste hier im Studio in der Alexanderstraße und ich freue mich über Nadine Most, pädagogische Gesamtleitung und Fachbereichsleitung und Luisa Ries, ebenfalls Fachbereichsleitung und beide gehören zu der Einrichtung der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, kurz KIO. Und alles Weitere hören wir jetzt.
Unsere erste Gesprächspartnerin ist die Diplom-Sozialpädagogin Nadine Most. Mit ihren 45 Jahren ist sie die pädagogische Leitung der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, kurz KIO. Stellvertretende Betriebsleiterin und gleichzeitig Fachbereichsleitung für Jugendwohngruppen und Kinderschutzstellen. Eine beeindruckend vielseitige Aufgabe, in der sie täglich ihre Leidenschaft für ihren Beruf auslebt. Ursprünglich aus Hilden hat sie für ihre Aufgabe bei KIO vor einigen Jahren ihren Lebensmittelpunkt nach Wuppertal verlegt. Ihre langjährige Erfahrung im Schichtdienst bei KIO hat sie geprägt und sie gilt als jemand, der immer mit Herzblut und Energie dabei ist. In ihrer Freizeit findet Nadine ihren Ausgleich auf der Skipiste. Sonne, Schnee und Geschwindigkeit. Das ist ihre perfekte Kombination, um die Akkus wieder aufzuladen. Wir sind gespannt auf ihre Geschichte und darauf, was sie aus ihrem vielseitigen Berufsalltag erzählen wird. Unsere zweite Gesprächspartnerin ist eine echte Wuppertalerin mit Herz- und Talliebe. Luisa Ries, 41 Jahre alt und Fachbereichsleitung für die Mutter-, Vater- und Kind-Wohngruppen, Jugendwohngruppe und für die Kinderwohngruppe bei KIO. Ihr Weg bei KIO begann schon im Anerkennungsjahr als Erzieherin im Schichtdienst. Nach vielen intensiven Jahren entschied sie sich für ein Studium der sozialen Arbeit. Anschließend unternahm sie eine zweijährige Auszeit und arbeitete in der flexiblen Erziehungshilfe. Doch wie das bei echten Herzensangelegenheiten so ist, sie kehrte zurück zu KIO, denn ihr Herz war immer dort geblieben. Luisa liebt aber nicht nur KIO und das Tal an der Wupper, sondern genießt in ihrer freien Zeit die Berge im Sommer wie im Winter. Wenn sie mal nicht den Rundumblick über Flora und Fauna in Wanderschuhen genießt, findet man sie zu Hause mit einem guten Krimi. Luisa bringt also viele persönliche wie fachliche Erfahrungen in ihre Leitungsrolle ein. Wir freuen uns darauf, mehr über ihren spannenden Weg und ihre Verbundenheit zu ihrem Beruf zu erfahren.
Ja, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, uns hier zu treffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen über die sogenannte stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Stationäre Kinder- und Jugendhilfe, das sind verschiedenste Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene leben können, wenn sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu Hause leben können. Und wir möchten ein bisschen darüber berichten und wir möchten ja vielen jungen, aber auch allen anderen interessierten Menschen erzählen, wie man in diesem Handlungsfeld tätig ist, mit welchen Berufen man tätig sein kann und wie so ein Arbeitsalltag aussieht. Aber bevor wir das alles tun, freue ich mich, euch ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen und würde gerne starten mit dir, Nadine, und würde dich bitten, kurz zu sagen, wie du heißt und woher du kommst und wie deine Berufsbezeichnung genau ist. Und welche Hobbys du hast, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen.
Ja, hallo nochmal, danke für die Einladung. Mein Name ist Nadine Most, ich bin 45 Jahre alt, ich bin geboren in Hilden, bin dann irgendwann nach Wuppertal gezogen, tatsächlich aufgrund des Berufes und lebe jetzt seit 2005 in Wuppertal. Und meine Berufsbezeichnung, ich habe studiert, das war damals noch die ganz alte Studienordnung, Diplom-Sozialpädagogik, das gibt es heute gar nicht mehr.
Ja, heute müssen alle Bachelor studieren.
Genau, das ist jetzt Bachelor oder ja, ne, danach gibt es ja dann immer noch den Master und bei mir ist es tatsächlich noch Diplom. Da wurde auch noch unterschieden zwischen Sozialpädagogik und sozialer Arbeit. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Meine Hobbys sind irgendwie, ich gehe gerne in der Freizeit irgendwie Skifahren, Sport, das ist so mein Ausgleich einfach zum Job, aber ja, irgendwie ist der Job auch meine Leidenschaft.
Ach, wie schön.
Ja.
Das können nicht alle von sich sagen, aber in diesen Handlungsfeldern auch besonders wichtig, ne?
Ja, definitiv.
Schön. Toll. Und Skifahren, dann ist das jetzt ja so deine Jahreszeit, ne? Wir nehmen kurz vor Weihnachten auf.
Genau. Oder dann immer so im März. Wir gucken immer, dass wir vielleicht ein bisschen später, damit man vielleicht auch mal das ein oder andere Mal im T-Shirt fahren kann. Genau.
Ja. Das ist verrückt. Mhm. Ja. Schön. Ja, herzlichen Dank. Und dir gegenüber sitzt im Prinzip, Nadine, ist das ja eine Kollegin von dir, ne?
Richtig. Genau. Schon sehr, sehr lange.
Schon sehr lange.
Ja.
Gegenüber sitzt Luisa Ries. Und jetzt habe ich deinen Namen zum wiederholten Male gesagt. Aber sag doch nochmal drei Sätze zu dir. Welche Ausbildung und woher?
Ich bin in Wuppertal geboren, bin hier geblieben. Ich mag diese Stadt sehr, sehr gerne. Mhm. Ich bin 41 Jahre alt, bin auch schon einige Jahre bei KIU, weil ich durch ein paar Stationen gelaufen bin. Ich habe eine Erzieherinnen-Ausbildung gemacht, habe damals dann eben auch mein Anerkennungsjahr bei KIU gemacht in der Kindernotaufnahme, so hieß es damals noch, heute Kinderschutzstellen. Hab da sehr lange im Schichtdienst gearbeitet, hat es mich in den Fingern gejuckt und dann brauchte ich nochmal ein bisschen Herausforderungen. Dann habe ich ein Studium parallel begonnen.
Ah, okay. Also zu der Arbeit, das heißt, du warst beruflich tätig.
Genau, und ich habe damals auf eine halbe Stelle reduziert, um dann eben Vollzeit studieren zu gehen nebenbei. Da bin ich auch bis heute sehr dankbar, dass mein Team mir das damals so ermöglicht hat. War dann irgendwann fertig und brauchte dann doch noch mal ein bisschen was anderes, war dann kurzweilig 2 Jahre weg als ambulante Erziehungshilfe.
Genau. Ja, dürfen wir auch mal woanders schnuppern.
Ja, man muss mal schauen, was die Welt draußen noch so zu bieten hat. Ja. Und mein Herz ist aber bei KIU geblieben. Und dementsprechend bin ich dann auch zurückgekehrt, war dann als Koordinatorin tätig in den Kinderschutzstellen und eben jetzt seit 1,5 Jahren Fachbereichsleiterin von 4 unserer Wohngruppen. 2 Mutter-Vater-Kind-Wohngruppen, die wir haben, bei uns am Standort, am Jagdhaus. Und Fachbereichsleiterin von einer Jugendwohngruppe, einem Außenstandort und einer Kinderwohngruppe. Also wir haben das ja insgesamt ein sehr, sehr breit gefächertes Feld bei uns an Gruppen.
Ja. Das ist, das klingt erstmal nach einer sehr umfangreichen Tätigkeit, weil das ja auch nicht... Also die stationäre Jugendhilfe, ich sagte es ja vorhin, kann ein Ort für viele Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene sein. Mhm. Das hast du gerade auch schon gesagt, du bist die Fachbereichsleitung für eine Mutter-Kind-Einrichtung. Das heißt, nicht nur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sondern auch Eltern mit Babys können in der stationären Jugendhilfe unterkommen oder leben. Deshalb würde ich da direkt einhaken wollen, weil ich das so spannend finde. Wobei ich auch schön finde, Nadine, dass du gerade so lachen musstest und gesagt hast, ja, sie können kurz gehen, dann kommen sie wieder, weil das ja auch wie bei Jugendlichen ist, ne? In der Adoleszenz, wenn man sich kurz abkommt.
Genau.
Also du bist wiedergekommen und bist da weiter gewachsen und bist jetzt unter anderem Fachbereichsleitung von einer Mucki, von einer Mutter-Kind-Einrichtung. Bitte sag doch mal, was genau das ist.
Ja, also es sind 2 Gruppen, die wir bei uns haben, mit jeweils 7 Apartments, also für 7 Elternteile mit ihren Kindern. Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Also das Angebot ist damals vor vielen, vielen Jahren an den Start gegangen, tatsächlich für minderjährige Mütter. die dann eben auch schwanger bei uns aufgenommen worden sind, wo es zu Hause vielleicht nicht die familiären Ressourcen gab, dass dort eben Großwerden möglich war. Genau, und das so ist das Angebot eigentlich an den Start gegangen und das hat sich aber mittlerweile ein bisschen gewandelt. Also es ist mittlerweile schon auch so, dass wir auch ältere Elternteile aufnehmen und eben auch Väter. Das ist immer noch ein bisschen seltener, aber es kommt durchaus vor. Und bei uns werden eben die Eltern manchmal schon oder die Mütter in der Schwangerschaft kurz vor Entbindung aufgenommen. Manchmal kommen sie aber schon mit dem Kind zu uns und werden im Alltag begleitet, im Beziehungsaufbau, im Bindungsaufbau. Aber auch Bedürfnisse im Blick zu behalten. Also manchmal braucht es eben auch so eine kleine Erklärung, was will mein Kind mir gerade deutlich machen, was braucht mein Kind gerade, in welcher Entwicklungsphase befindet sich mein Kind. Und dabei werden sie eben angeleitet, um tatsächlich dann möglichst irgendwann fit zu sein und auch im eigenen Wohnraum leben zu können. Und ihre Kinder gut versorgen zu können.
Okay. Genau. Aber das heißt, ich habe richtig verstanden, im Idealfall lernt ihr die Frauen oder Männer, die dann mit ihren Babys kommen, schon kennen, wenn die Babys noch nicht auf der Welt sind, also die Säuglinge noch nicht da sind. Und das heißt, dann gibt es vorher schon den Zugang auf irgendeine Art und Weise. Also die sind schon in den Bezirkssozialdiensten womöglich bekannt und werden dann an euch angebunden. Okay. Und manchmal ist das aber auch nicht so, habe ich auch gerade verstanden.
Ja, manchmal gab es auch eine gewisse Zeit zu Hause tatsächlich und es ist dann eben festgestellt worden, es braucht einfach noch eine intensivere Begleitung, es braucht noch ein intensiveres Setting eben und dann wird miteinander besprochen, manchmal nicht so ganz freiwillig, dass der Weg dann doch nochmal über eine Mutter-Vater-Kind-Wohngruppe gehen sollte.
Da sind wir dann im Kinderschutz, ne? Man kann schon, okay, das heißt, es gibt bestimmt auch, höre ich daraus, BewohnerInnen, die bei euch leben, die direkt gesagt haben, oh ja, das ist eine tolle Idee, ich hätte gerne noch so ein paar Sachen für meinen Bauchladen. Und es gibt aber auch welche, die sagen, okay, ich will mein Kind ja auch wirklich bei mir behalten und ich kriege das jetzt gerade alleine noch nicht hin und ich brauche da wirklich eine Menge Unterstützung, um die angemessenen Für- und Vorsorgeleistungen für so ein Säugling auch darbieten zu können.
Ja. So. Also natürlich ist das immer der beste Zugang tatsächlich, wenn eine Mutter oder ein Vater sagt, hey, ich brauche da einfach Unterstützung. Ja. So, und ich nehme das an und ich komme und erlebe das nicht als Kontrolle. Aber auch das haben wir manchmal. Ne? Und dann geht es erstmal darum, Beziehungsaufbau tatsächlich zu schaffen und das Vertrauen zu schaffen. Und so ein Annehmen dieser Hilfe. Also tatsächlich zu sagen, das ist einfach, du kannst davon profitieren. So, also nimm dir was mit.
Es ist tatsächlich manchmal so eine Gratwanderung, weil es manchmal auch wirklich die Maßnahme oder die letzte Maßnahme kurz davor ist, dass sonst entschieden wird seitens des Jugendamtes, Mutter und Kind müssen getrennt werden, weil die Mutter eben nicht in der Lage oder auch der Vater nicht in der Lage ist, die Versorgung sicherzustellen. Und das ist dann tatsächlich wirklich so das Schwierige, weil sie in dem Moment gar nicht sehen, dass sie eigentlich die diesen Unterstützungsbedarf haben. Ne? Und erstmal ist es ja auch richtig, dass sie erstmal davon ausgehen, dass sie gute Elternteile sind und dass sie alles im Sinne des Kindes tun und manchmal gar nicht wissen, wo hakt's eigentlich oder wo sind sie da leider auf dem falschen Weg und wo man vielleicht nochmal korrigierend irgendwie mit einsteigen müsste. Und das ist dann manchmal wirklich ein bisschen schwieriger. Aber das ist toll, was die Gruppen da leisten und jedes Mal dann doch irgendwie den Zugang auch zu den Müttern oder Vätern kriegen und die dann irgendwie doch merken, das ist gut, was mir da geboten wird und auch sehen, wie die Kinder sich dann auf einmal entwickeln und welche Fortschritte da irgendwie zu sehen sind. Und das ist wirklich toll dann.
Und Nadine, da strahlst du so sehr, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das, was du gerade berichtet hast, nur aus der Position der pädagogischen Leitung spricht, sondern hast du selber in der Mutter-Kind-Einrichtung gearbeitet oder wie ist so dein Zugang? Also Luisa hat ja gerade erzählt, sie ist so ein bisschen groß geworden da, ne? Ist Anerkennungsjahr in der damals Kino gemacht und dann gearbeitet, dann ein Studium absolviert, dann kurz weg gewesen, dann Gott sei Dank wieder zurückgekommen. Wie war dein Zugang zu KIU, zu Kinder- und Jugendwohngruppe der Stadt Wuppertal?
Ja, das war tatsächlich ein ziemlicher Zufall. Mhm. Also ich habe studiert und damals in dieser ganz alten Studienordnung gab es eben auch noch das Anerkennungsjahr als Sozialpädagogin. Und durch eine Freundin, die in Wuppertal wohnte, ich wohnte zu der Zeit noch nicht hier, die hat mir halt von KIU berichtet. Und dann habe ich einfach mal meine Bewerbung dahin geschickt. Und ja, das ist eine ganz nette Anekdote, die ich immer ganz gerne erzähle. Es gab dann ein Bewerbungsverfahren für dieses Anerkennungsjahr. Und ein Kollege, der jetzt auch noch bei KIU arbeitet, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, der hat damals gesagt, ja Nadine, was sollen wir sagen? Ne? Also wir hatten da noch am Ende zwei Kandidaten. Bei dem einen haben wir gedacht, der kann uns noch was mitbringen. Und bei dir haben wir gedacht, Heidewitzka, da müssen wir aber viel reinbuttern.
Oh.
Da habe ich gesagt, ach ja, und dann haben sie sich aber trotzdem für mich, für die Arbeit entschieden und haben gedacht, ach komm, da buttern wir mal rein.
Ja.
Und siehe da, es ist was geworden. Ist was
genau.
Ein
Invest in die Zukunft.
Richtig, genau. Und dann habe ich mein Anerkennungsjahr damals eben auch in der Kindernotaufnahme gemacht und Blut geleckt. Ne?
Ja.
Das war dann wirklich, wo ich gedacht habe, das ist genau mein Einsatzbereich. Habe dann eine Zeit lang erstmal nach meinem Anerkennungsjahr noch als Vertretungsdienst da gearbeitet und hatte dann die Möglichkeit, festangestellt zu werden und habe erstmal in der Kinderwohngruppe 3 Jahre gearbeitet. Habe für mich aber festgestellt, so dieser Intensivbereich, dieses herausfordernde Notaufnahme, nicht wissen, was kommt, das war immer so meins. Unser Supervisor hat immer gesagt, so Adrenalin-Junkies irgendwie. Und dann bin ich dahin zurück. Und da haben wir tatsächlich einen ähnlichen Werdegang dann in dem Moment. Also die Luisa ist dann nämlich in meine Fußstapfen immer hinterher. weil dann habe ich erst da im Schichtdienst gearbeitet, da haben wir zeitgleich. Und als Luisa dann mal dachte, sie muss mal gucken, was es woanders noch gibt, habe ich dann auch die Koordination von den beiden Kindernotaufnahmen übernommen. Und als ich Fachbereichsleitung geworden bin, ist sie nämlich die Koordination geworden. Und jetzt seit 2022 bin ich noch pädagogische Leitung geworden. Habe für mich aber eben immer gesagt, ich möchte keine freigestellte pädagogische Leitung sein, weil ich diesen Zugang noch und die Bindung zur Basis haben möchte.
Was genau, vielleicht kannst du kurz sagen, was würde das bedeuten oder was bedeutet die Bindung und die Basis? Das heißt, bist du noch mit in den Gruppen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, als Fachbereichsleitung, also man arbeitet nicht mehr direkt in den Gruppen, aber als Fachbereichsleitung haben wir immer einen direkten Kontakt zu den Gruppen. Wir haben bei KIU halt eine sehr flache Hierarchie. Das heißt, bei uns gibt es keine Gruppenleitungen. Das gibt es in vielen anderen Einrichtungen. Wir hatten uns damals dafür entschieden, dass wir das so nicht haben möchten, sondern in den Gruppen sind alle gleichgestellt und dann gibt es eben die Fachbereichsleitung. Das heißt, wir sind immer die direkten Ansprechpartner für die Gruppen, wenn irgendwas ist. Also wenn die Beratung nochmal in Fallverläufen brauchen, wenn es irgendwie zu Krisen kommt, ne, Personalgespräch. Also es liegt so alles bei uns und dadurch, dass man regelmäßig auch in Teamsitzungen ist und auch immer mal guckt, wie ist es gerade in der Gruppe und eben diesen Zugang haben möchte, lernt man halt auch immer wieder die Kinder und Bewohner kennen. Ne? Und dadurch kriegt man immer noch einiges von der Basis mit und das macht mir einfach richtig viel Spaß.
Und das war dann das Glänzen gerade, was ich
genau,
gesehen
richtig.
Habe. Und vielleicht auch deine Erinnerung tatsächlich an die eigene Tätigkeit so auf ganz operationaler Ebene.
Ja, weil das habe ich jahrelang gemacht und das ist einfach großartig, was man da manchmal mitkriegt.
Okay. Ja. Das heißt, dann ist dein Arbeitsalltag ja eben nicht direkt mit den BewohnerInnen, sondern der ist dann, also wie ist der stattdessen? Was, wenn ich jetzt so ein junger Mensch bin oder auch ein Mensch, der jetzt sagt, Mensch, ach, das ist ja ein Mensch bin. Wenn ich zum Beispiel diesen Podcast höre und ich bin jung und gerade dabei mich zu orientieren, wo es beruflich vielleicht hingehen könnte für mich. Oder ich bin jemand, der schon länger an irgendeiner Stelle tätig ist und schon lange darüber nachgedacht habe, mal was anderes beruflich zu ergreifen. und der hört jetzt unseren Podcast. Was würdest du sagen, worin besteht so dein Arbeitsalltag? Also wie sieht so ein typischer Alltag von dir aus, wenn du morgens im Büro ankommst? Oder wie geht's dann weiter? Was ist so?
Es ist tatsächlich jeden Tag anders.
Oh, spannend. Okay.
Man hat natürlich irgendwie viele Termine. Es gibt regelmäßige Termine, wo wir Teamsitzungen, ne, als Fachbereichsleitung eben an Teamsitzungen teilnehmen. Wir auf Leitungsebene in den Austausch gehen. Wir als pädagogische Fachbereichsleitung alle zusammensitzen, uns über pädagogische Themen austauschen. Ich in meiner Funktion eben als pädagogische Leitung vom Team auch nochmal mit der Betriebsleitung und der Stabstelle für Qualitätssicherung zusammensitze, um da nochmal wirklich strategisch zu überlegen, ja, sind wir auf einem guten Weg, müssen wir irgendwas anpassen, uns einfach den Betrieb angucken, was läuft gerade gut, wo wollen wir investieren. Und ansonsten ist es aber wirklich, ne, man kommt eben ins Büro und fährt erstmal einen Rechner hoch und dann schaut man als erstes, was habe ich für Mails, so, ne? Und dann, welche Anfragen gibt es möglicherweise aus den Gruppen? Gab es irgendwie Krisen, die geklärt werden müssen? Haben wir Personalausfall? Das ist immer ein großes Thema bei uns, weil das, ne, in der stationären Jugendhilfe ist es nun mal so, wenn eine Person ausfällt und wir sind im Schichtdienst, dann müssen wir ersetzen. Also da gibt es kein ach ja gut, dann ist halt 3 Stunden mal keiner da, weil diese Kinder und alle unsere Bewohnerinnen müssen 365 Tage 24/7 betreut sein. Ja. Das heißt, immer wenn wir eine Krankmeldung reinkriegen und da wird gesagt, wer heute eigentlich Nachtdienst und die Person ist nicht da, dann heißt es für uns, okay, wir müssen gucken, wie wir Ersatz schaffen.
Finden. Ja. Genau. Okay, und das heißt, du machst dann so ein typisches Geschäft. Wer ist da? Wer hat sich krank gemeldet? Wo muss vertreten werden? Und das liegt dann auch bei dir.
Genau, das machen wir in Zusammenarbeit tatsächlich. Da gucken wir, dass wir uns alle immer gegenseitig unterstützen, weil es wirklich Tage gibt, wo eine Person auf Leitungsebene vielleicht höher belastet ist, weil die 3 Ausfälle hat irgendwie in Teams und dann weiß, ich habe 5 Dienste in der Woche, die ich nicht abgedeckt habe. Wir müssen mal gucken und dann überlegen wir halt gemeinsam. Und ansonsten ist aber klar, unser Arbeitsalltag sind pädagogische Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also wo man wirklich schaut, irgendwie Berichtscontrolling, aber eben auch immer den direkten Kontakt mit den Gruppen zu gucken, wie sind da die Fallverläufe, braucht es da Unterstützung, wir stehen im Austausch mit dem Jugendamt. Bei uns in den Wohngruppen tut sich immer irgendetwas, das heißt, wir kriegen Anfragen rein, das muss geprüft werden und solche Dinge.
Also mit Anfragen ist dann gemeint, da ruft jemand vom, also das Jugendamt hat ja viele verschiedene Aufgaben, also Jugend und Freizeit oder auch hier die kommunalen Präventionsketten, die Familienberatungsstelle, das gehört ja alles zum Jugendamt. Aber Nadine, wenn du das Jugendamt sagst, dann meinst du wahrscheinlich die Bezirkssozialdienste oder auch unser Kinderschutzdienst. Und eine Anfrage ist dann eine Anfrage, ob ein Kind oder ein Jugendlicher bei euch einziehen kann?
Ja.
Ja,
genau.
Okay. Luisa, das ist dann, kommen diese Anfragen auch bei dir an oder ist so, ich sag mal, dieser Teil der Arbeit, liegt der komplett in der pädagogischen Leitung oder wie ist es bei euch?
Nee, tatsächlich ist es so, dass wir eine zentrale Anlaufstelle haben und das ist ein Kollege, der diese Aufgabe übernimmt. Da gehen die Mails oder die Anrufe hin und der verteilt dann entsprechend. Also ist es eine Anfrage für eine Jugendwohngruppe, ist es ein Jugendlicher oder ist es ein Kind, eine Anfrage für eine Kinderwohngruppe. Und er verteilt dann wiederum an die zuständigen Fachbereichsleiter, die dann wiederum, wie Nadine das gerade schon gesagt hat, eben die Anfrage prüft. Passt das in dem Setting, ne, das, was wir für, also die Informationen, die wir da zu dem Kind haben, können wir das tatsächlich irgendwie in diesem Setting, ja, so.
Passt das Kind in die Gruppe auch.
Genau, ne?
Man schaut einfach, ne, welchen Betreuungsbedarf hat das Kind.
Genau.
Ne? Und sind wir dann auch wirklich das richtige Angebot? Weil man hat natürlich immer den Anspruch, dass man nicht möchte, dass man nur wegen Belegung belegt. Also nur, weil ich einen freien Platz habe, belege ich. Und man eigentlich davon ausgehen kann, dass das nicht funktionieren kann und dass es zu einem Abbruch kommt. Und das möchten wir den Bewohnerinnen immer, das möchten wir immer vermeiden. Das heißt, wir schauen da wirklich schon sehr genau drauf und prüfen das.
Ja. Das heißt, Luisa, du hast es ja vorhin gesagt, es gibt Kinderschutzstellen, es gibt Kinder- und Jugendwohngruppen, es gibt Mutter-Kind-Gruppen. Und bevor wir jetzt, also ich habe gerade gedacht, man muss vielleicht noch mal kurz wissen, wie viele Gruppen gibt es bei euch insgesamt?
14 Gruppen haben wir.
14 Gruppen.
Genau, wobei eine Gruppe davon ein teilstationäres Angebot ist. Das ist unsere therapeutische Tagesgruppe. Da werden die Kinder nach der Schule betreut. Also die Kinder gehen nach der Schule dorthin, machen ihre Hausaufgaben, bekommen irgendwie freizeitpädagogische Angebote, werden nochmal sehr, sehr intensiv auch begleitet, findet eine ganz intensive Elternarbeit auch statt. Und dann gehen die Kinder aber abends nach Hause und auch an den Wochenenden. Sind sie zu Hause.
Genau. Und also die übernachten nicht bei euch.
Genau. Und das ist ja in den anderen Gruppen, die wir haben, das sind vollstationäre Angebote, da wohnen die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsene.
Okay, das heißt, die wohnen da richtig und deswegen wohnen die da auch, ne? Dino, hast es vorhin gesagt, 365 Tage im Jahr braucht ihr ausreichend Personal, um das zu machen. Damit beschäftigt ihr euch natürlich auch, ne? Also wer ist da, wer ist nicht da, aber ich habe schon gehört auch, es wird der Kontakt in die Gruppen gehalten, was hat es für Krisen gegeben. Ja. Luisa, deshalb würde ich dich jetzt gerne fragen, was kann so eine Krise in so einer Gruppe sein? Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Was könnte da kommen morgens, wenn dann die Hände hochführen?
Jetzt such dir mal was aus.
Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das können ganz massive Streitigkeiten bis zu Handgreiflichkeiten zwischen Bewohnerinnen sein. Das können Abhängigkeiten sein, Vermisstenmeldungen. Das können auch Suchtproblematiken sein, so im Jugendwohngruppenbereich, suizidale Gedanken.
Also wirklich das ganze harte Brett mitunter.
Ja, eigene Fremdgefährdung, das sind so Themen, die wir haben.
Ja. Also ganz, ganz breit gefächert.
Okay. Und sind eure Arbeit, also geht euer Arbeitsalltag dann relativ ähnlich weiter, wenn ihr sagt, ihr habt beide dann auch viel Kontakt in die Gruppen? Oder wie geht's für dich, Luisa, dann weiter? Wenn du so, also du bist auch angekommen, hast ja wahrscheinlich auch deine Mails angeguckt.
Genau.
Und was passiert dann bei dir so?
Mein Arbeitsalltag sieht ähnlich aus wie der von Nadine. Also auch Rechner hochfahren, wenn ich nicht schon direkt irgendwie mit einer Teamsitzung irgendwo in einem meiner Teams starte oder mit einem gemeinsamen Hilfeplangespräch im BSD.
Hilfeplangespräche sind das, was man...
Genau, wenn ein Bewohner oder eine Bewohnerin bei uns untergebracht ist, findet alle 6 Monate mit dem Jugendamt gemeinsam ein Hilfeplangespräch statt, um eben zu schauen, was sind die Ziele, was soll erreicht werden, wo wollen wir hin in den nächsten 6 Monaten. Und das wird eben immer alle 6 Monate wiederum überprüft. Ist das gelungen? Braucht es was anderes? Ist das Angebot noch richtig? Kommen auch die Eltern mit dazu oder andere Helfer, die noch im System so vorhanden sind. Genau, ja. Und da nehmen wir in Teilen als Fachbereichsleiterin auch dran teil.
Und wahrscheinlich die Erzieher und Erzieherinnen in den aus den Gruppen oder wer arbeitet. Also weil ihr macht ja die Fachbereichsleitung oder die pädagogische Gesamtleitung ist ja eine übergeordnete und ich höre schon, ihr habt viel Kontakt in die einzelnen Gruppen. Aber das, was da täglich getan werden muss, machen ja andere.
Ja.
Welche Professionen gibt es denn da zum Beispiel? Also wer arbeitet da? Was sind das für Ausbildungen oder Studiengänge, die da tätig sind?
Also es ist tatsächlich bei uns, dass es überwiegend ErzieherInnen sind, die bei uns tätig sind. Es gibt ein paar Stellen, die auch mit Sozialpädagogen bei uns besetzt werden konnten. Das sind Koordinationsstellen. Die sind aber sehr gering. Also es wäre schön, wenn wir da multiprofessioneller tatsächlich aufgestellt sein könnten. Das ist aber leider nicht immer so einfach umzusetzen. Und in erster Linie sind es eben ErzieherInnen, die bei uns uns arbeiten. Oder eben auch im Mutter-Vater-Kind-Bereich haben wir dann auch noch Kinderpflegerinnen, die dafür die Babybetreuung dann noch zuständig sind.
Klar, die können natürlich noch mal besser auch anleiten, als vielleicht eine Erzieherin oder ein Erzieher. Das kann ich mir schon vorstellen.
Aber du hattest gerade schon gefragt, irgendwie, wer nimmt dann daran teil? Hilfeplangesprächen. Genau, und in den Jugendwohngruppen und Kinderwohngruppen, das sind ja unsere Regelwohngruppenangebote, da nehmen die Mentoren dran teil. Also wir haben ein Mentorensystem in den Regelwohngruppen. Das heißt, jeder Jugendliche oder jedes Kind hat eine Person aus dem Gesamtteam, die sich so übergeordnet um die Belange kümmert.
Und die das sind Gesamtentwicklung im Blick hat.
Genau. Und Terminvereinbarung und so alle Dinge, die insgesamt anstehen und auch Reflexionsgespräche führen und den Bericht in Vorbereitung für die Hilfeplangespräche schreiben und dann auch nochmal besprechen im Vorfeld mit dem Kind, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Und die nehmen dann eben auch an den Hilfeplangesprächen teil.
Ja, das kann ich, verstehe ich.
Vielleicht auch nochmal interessant zu wissen.
Ja, also das ist natürlich sehr interessant, weil ich denke, das ist für die Kinder auch sehr wichtig zu sehen und zu wissen, dass da, also auch wenn das natürlich alles Fachkräfte sind und wahrscheinlich so im Arbeitsalltag liegt einem der eine mehr als der andere vielleicht, ne? Also so soll es ja mitunter sein.
Ja, genau.
Aber zu wissen, da ist einer, der konzentriert sich auch noch mal irgendwie mehr auf mich, ne? Ja. Aber du hast vorhin auch gerade gesagt, dass auch mitunter Eltern dabei sind. Und wie kommt es denn dazu? Also ich würde dich bitten, noch mal kurz zu sagen, warum Kinder dann oder Jugendliche zum Teil bei euch leben. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass die bei euch in der Einrichtung sind? Du hast vorhin gesagt, bei Mutter-Kind-Einrichtungen, da sind junge Frauen oder junge Männer oder manchmal schon nicht mehr so jung, aber da steht auch ein bisschen der Schutz von einem Säugling manchmal im Fokus und die müssen Für- und Vorsorgeleistungen lernen für diese kleinen Wesen. Aber aus welchen Gründen wohnen vielleicht auch Kinder oder Jugendliche nicht mehr bei ihren Eltern?
Auch das hat häufig Kinderschutzgründe. Mhm. Also gerade wenn wir so im Kinderwohngruppenbereich oder in den Kinderwohngruppenbereich schauen, es ist häufig so, dass auch da Entscheidungen durch das Jugendamt getroffen worden sind, weil die häuslichen Bedingungen nicht kindeswohldienlich sind und deshalb dann eben ein Kind untergebracht wird. Und nichtsdestotrotz ist ja die Herkunftsfamilie für das Kind trotzdem ganz, ganz wichtig. Auch wenn die tägliche Versorgung vielleicht nicht sichergestellt werden kann, ist es aber trotzdem ganz häufig noch wichtig, dass die Beziehung bestehen bleibt.
Und Mama und Papa, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und die ersetzt auch niemand in der Wohngruppe. Da gibt es dann neue Bezugspersonen, die wichtig sind und die Sicherheit geben und die Struktur bieten. Aber die können nicht Mama und Papa ersetzen. Und deswegen ist es eben total wichtig in den Gruppen, dass da auch gerade bei den Hilfeplangesprächen und insgesamt im ganzen Fallverlauf die Eltern möglichst auch noch berücksichtigt werden und mit hinzugezogen werden. Und man schon so ein Stück weit irgendwie schaut, wie kann man die Eltern gut mit einbauen im Sinne des Kindes.
Und das ist halt auch so das Spannende manchmal, ne? Also auch wenn man Erzieherin eben in diesen Wohngruppen ist, man ist eben, man hat nicht nur den Fokus auf die Kinder oder Jugendlichen, sondern man muss immer die Eltern mit reinholen. Ne? Speziell in den Kinderwohngruppen oder wenn es um Kinder geht. Bei den Jugendlichen ist das manchmal noch ein bisschen anders, weil die schon viel selbstständiger unterwegs sind. Aber das macht dieses Arbeitsfeld dann auch wieder so spannend, dass man eben nicht nur mit dem Kind arbeitet, sondern auch guckt, wie kriege ich die Eltern rein? Wie schaffe ich das, dass die Eltern mich nicht als Konkurrenz sehen, sondern dass sie mich als Unterstützung sehen und dass ich gemeinsam mit denen eben im Sinne des Kindes Dinge erreichen kann. Ja. Das ist aber immer sehr schön.
Ja. Das ist schön, aber bestimmt auch eine ganz schön schwierige Aufgabe, ne? Also so wichtig, weil das Kind ja vielleicht auch so eine Erlaubnis braucht, sich einzulassen auf dieses neue Setting.
Ja.
Aber das, ich glaube, so diese Mitarbeit zu gewinnen, das alles, was du gerade gesagt hast, sich da nicht in Konkurrenz zu stellen, das ist ja eine große. Also wenn einem das gelingt, dann hat man einen verdammt guten Job gemacht.
Auf jeden Fall. Also es ist eine Riesenherausforderung, vor allem dann auch nochmal, wenn Eltern sich an Vereinbarungen nicht halten und die Kinder enttäuscht sind und die MitarbeiterInnen vor Ort das Kind auffangen müssen und versuchen müssen zu erklären, warum ist das nicht so gelaufen, wie es verabredet war. Und natürlich sagt man dann nicht, ja, weil deine Mama alkoholkrank ist und die war aus den und den Gründen nicht in der Lage, sondern wir gucken ja immer, wie kriegen wir das kindgerecht irgendwie vermittelt und trotzdem soll das Bild von den Elternteilen ja positiv bleiben bei den Kindern und trotzdem denen das Gefühl vermitteln, die haben dich trotzdem lieb, auch wenn die sich an die Verabredung nicht halten. Und das ist manchmal wirklich sehr herausfordernd, ne? Und auch persönlich einfach eine Herausforderung, weil das gehört auch dazu, dass man da ja auch mal eine Wut empfindet gegenüber den Elternteilen und sagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass hier irgendwie die Eltern zum Geburtstag nicht auftauchen oder der dritte Besuchskontakt in Folge irgendwie nicht abgesagt wird, ne? Und die Kinder hier sitzen und sich riesig gefreut haben. Und das ist schon eine Herausforderung, die man auch meistern muss.
Ja, ja. Das glaube ich sofort. Da ziehe ich auch wirklich meinen Hut vor. Also gerade, also Distanz und Nähe, also professionelle Distanz und Nähe ist wahrscheinlich, oder wie würdet ihr das sagen? Ist das ist in Wohngruppen oder in diesem Setting, also wir haben ja jetzt schon auch durch diesen Podcast gelernt, dass es viele verschiedene Settings gibt und Handlungsfelder, wo man als Erzieher oder Erzieherin tätig sein kann oder eben auch als Sozialpädagogin tätig sein kann. Ich stelle mir eben vor, wenn man für Kinder so ein Zuhause bietet und so eine Mentorin oder ein Mentor ist für so ein Kind, dann stelle ich mir das besonders herausfordernd vor. Und du hast es ja gerade auch so beschrieben, ne? Luisa, was würdest du denn sagen, was ist so eine große Herausforderung, die also vielleicht deinen Job als Fachbereichsleitung, aber noch interessanter, also mit Blick auf, wem möchten wir hier berichten von stationärer Jugendhilfe, finde ich natürlich, was ist so eine große Herausforderung vielleicht noch für die Erzieher und Erzieherinnen, die bei euch arbeiten in den Wohngruppen?
Also ich würde genau das eben benennen, was wir gerade beschrieben haben, ne? Tatsächlich die Elternarbeit und eben auf der einen Seite, also es gibt ja auch ganz, ganz viele schöne Aspekte, die das Ganze mitbringt, dass man eben Teil von so einem kleinen Leben ist und dieses Leben eben auch ein Stück weit in eine gute Richtung bringen kann. So, und das ist etwas, was unheimlich schön ist. Und wenn man dann auch so die Erfolge sieht und was man mit kleinen Mitteln bei Kindern tatsächlich erreichen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber eben genau das, was Nadine gerade gesagt hat. Trotzdem muss man auch gewisse Dinge, die man nicht verändern kann, hinnehmen und akzeptieren. Und man wird eventuell nicht immer den Erfolg haben, dass man jedes Kind am Ende gerettet hat und dass jedes Kind einen guten Weg
super
geht.
Super glücklich aus der stationären Jugendhilfe.
Ganz genau. Und
pfeifend.
Ja, Abitur macht und sein Leben geht. Und ja, genau. Na, das, ja.
Okay, ja, es könnte sein.
So, und das ist manchmal eben auch schwierig, das einfach zu akzeptieren, dass man mit den Möglichkeiten, die man hat, dass die aber eben auch nur begrenzt sind und man nicht jeden Weg, der vielleicht dann auch mal schlecht ist, aufhalten kann.
Das ist, glaube ich, sowieso ein Riesenthema für Menschen, die im sozialen Beruf tätig sind, dass man gewisse Dinge am Ende vielleicht doch nicht in dem Sinne verändern kann, wie man selber das für sich selber so oder für sein eigenes Kind oder überhaupt für alle Kinder dieser Welt sich so wünschen würde, sondern da eine gewisse Akzeptanz mitzubringen. Jetzt habe ich vorhin so ein Bild gezeichnet, dann geht das Kind so pfeifend mit dem Abitur Richtung Klavier aus dem Haus und habe gedacht, also nun kenne ich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung aus dem BSD, also ich habe Kinder stationär unterbringen, ich habe Anfragen bei euch gestellt. So. Also das heißt, ich habe ja eine Idee davon, wie so Jugend- und Kinderwohngruppen aussehen. Ich kenne aber viele Leute, die denken, das ist ein großes Haus und da gibt es Zimmer und da wohnen vier Kinder zusammen und in Hochbetten oder in Stocken. Also wie sieht es so aus bei euch? Wie sehen solche Gruppen aus?
Ja.
Ist es ein Riesenhaus oder ist es ein Hof oder Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben ja verschiedene Häuser.
Ah, ja. Okay, damit geht's ja schon los. Ja, verschiedene genau. Häuser an verschiedenen
Standorten, genau, über ganz Wuppertal verteilt, von Vohwinkel bis nach Barmen.
Okay.
Genau. Und in der Regel ist es so, dass wir viele, also die meisten Kinder und Jugendliche haben Einzelzimmer. Mhm. Wir haben ein paar, also ich meine, in einer Gruppe ist es auch so ein bisschen unterschiedlich. In einer Gruppe haben wir zum Beispiel 2 Doppelzimmer, weil es räumlich nicht anders geht. In einer anderen Gruppe nur 1. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber es
sind halt alte Gebäude, genau, ne, die wir schon haben. Nach den neuen Regelungen muss ja jedes Kind, jeder Jugendliche ein Einzelzimmer eigentlich haben, aber da haben wir Bestandsschutz.
Ah, ja.
Aber auch stellen auch sehr häufig fest, dass das eigentlich für die Kinder manchmal teilweise ist auch richtig schön ist, dass ist sie schön. So genau. zu zweit
kann
in einem
ich mir
Zimmer
vorstellen
sind.
Auch. Ja. Ja. Es gibt ja auch Geschwister, also auch genau. in Familie ja. lebt ja nicht jeder alleine unbedingt in einem Zimmer.
Ja. Ja, und dann gibt es eben große Gemeinschaftsräume, einen großen Küchenbereich mit einem großen Esstisch, an dem jeder Platz findet.
Nicht
in jeder Gruppe. je nach Wunsch. Es gibt auch Tischtennisplatten.
Genau.
Toberäume. Genau.
Muffräume. Bei uns hat man früher mal gesagt, es sind Muffräume.
Ach, weil die dann immer
und
in Stinkefüßen.
Genau, wir müssen immer die Schuhe ausziehen für einen Toberaum. Ne? Bei uns muss man immer ein Pfand abgeben und muss die Schuhe ausziehen vor der blauen großen Tür und dann war da drin immer
muffig.
Okay.
Nee, es geht, das Belüftungssystem funktioniert.
Also man kann sich bei Kio bewerben.
Ja. Nein, die
haben auch Fenster.
Genau. Ach, die Geruchsbelästigung ist völlig im Normbereich.
Aber im Fenster hauen die Kinder dann ständig ab, werden die nicht eingeschlossen?
Genau, mit Gitterstäben.
Okay.
Nein, natürlich nicht.
Aber auch so ein Bild kann ich mir vorstellen, hat man vielleicht.
Ich finde das immer erstaunlich, wenn wirklich Menschen, die damit keine Berührungspunkte haben, dann in unsere Wohngruppen kommen und völlig begeistert wieder rausgehen und sagen, wow, das ist ja total wohnlich.
Ist ja schön hier.
Das ist ja wie ein Zuhause. Ja, es ist ein Zuhause für diese Kinder oder die Jugendlichen.
So, ne? Das ist ja auch unser Anspruch. Ne?
Absolut.
Und die Kinder, die bei uns ja einziehen und wirklich dauerhaft bleiben, wenn es eben nicht die Kinderschutzstellen sind, weil das ja nur eine vorübergehende Maßnahme ist, dann ist auch unser Anliegen, dass die sich wohnlich einrichten. Mhm. Also das ist deren Zimmer und dann sollen die das auch ganz persönlich gestalten. Mhm. Na, natürlich haben wir nicht die Möglichkeit, dass jeder jetzt noch ein Haustier mitbringt und weiß ich nicht was. Ne? Mhm. Aber dass die ihre Zimmer mit Bildern, Postern oder sowas behängen oder dann mal eine besondere Bettwäsche haben oder irgendeinen Teppich da haben wollen. Also das soll schon sehr individuell sein. Und die Häuser sind auch. Also wir bemühen uns wirklich, dass die sehr ansprechend sind, dass sie kindgerecht oder für die Jugendlichen gerecht eingerichtet sind und dass das heimelig wirkt.
Mhm.
Also selbst in den Kinderschutzstellen, wo ja wirklich reges Rein und Raus ist und die Kinder ja auch nicht, die bei uns untergebracht sind, dann die Verbindung dazu haben, weil sie einfach wissen, ich bleibe nicht hier. Ne? Mhm. Das wird nicht mein Zuhause. Da geht doch die ein oder andere Sache mal mehr kaputt. Selbst die Gruppen sind sehr heimelig eingerichtet. Mhm. Und da erleben wir auch immer wieder die Reaktion, dass Sozialarbeiter da rausgehen oder auch Eltern und sagen, ach, das ist ja richtig gemütlich,
das ist ja richtig schön.
Auch Kinder.
Ja.
Mhm. Kinder teilweise, die sagen.
Sich so ein Heim ganz anders vorgestellt haben.
Mhm. Weil es vielleicht auch so erklärt worden ist. Ne?
Selbst Pippi Langstrumpf will nicht ins Heim.
Ja, genau.
Ja. Die muss es wissen.
Ja, ich meine, da haben wir ja wirklich Situation gehabt, wo Eltern ihre Kinder bei uns abgeben wollten, so nach dem Motto, dann siehst du mal, wie schlimm es im Heim ist.
Ja.
Und dann hat das Kind gesagt, Mama, das ist ja nicht gut hier.
Ja.
Und
ich
vielleicht komme ich nicht mehr so schnell nach Hause.
Ja.
Genau, also das war dann wirklich, wo die Eltern gedacht haben, verdammt.
Schade.
Ich hatte das anders geplant. Und wir gesagt haben, nee, also das ist nicht unser Ziel. Wir sind hier kein abschreckendes Beispiel für irgendetwas, sondern wir nehmen hier jedes Kind an und wir gucken, dass es denen gut geht.
Ja. Das finde ich schön, dass du das nochmal auch so erzählt hast. Du hast jetzt gerade die Kinderschutzstellen, Nadine, schon zweimal erwähnt und auch, dass es auch dort heimelig ist. Kannst du noch mal kurz sagen, bitte, welche Funktion, also wie funktioniert Kinderschutzstelle? Ich habe jetzt ja verstanden, okay, es gibt Kinder, die können nicht mehr zu Hause leben, weil entweder Eltern von sich aus, das gibt es ja auch, sagen, wir schaffen das hier nicht miteinander aus verschiedensten Gründen, da sind nicht die Ressourcen da. Wir haben über die Muckis gesprochen, über die Mutter-Kind-Gruppen, wo Eltern Fürsorge lernen, Für- und Vorsorge lernen für ihre Kinder. Was passiert in der Kinderschutzstelle und eine Jugendschutzstelle habt ihr auch noch?
Nee, wir nicht. Das ist bei der Caritas.
Ach ja.
Genau, die haben die Jugendschutzstelle. Genau, wir decken die Kinderschutzstellen ab, also das Alter von 2 bis 13. Mhm. Da nehmen wir in Obhut oder bieten eben Gruppen, wo die Kinder in Obhut genommen werden können. Das erfolgt ja immer auch durch die BSDN. Mhm. Und hier ist eben der Unterschied letzten Endes zu den Regelwohngruppen, das läuft alles akut. Also in Regelwohngruppen ist das geplant, da findet ein Vorstellungsgespräch statt, man schaut, sind wir das richtige Angebot. Das ist in den Kinderschutzstellen nicht so, sondern Kinder, die akut aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause bleiben können, weil Vernachlässigung, Verwahrlosung,
Gewalt,
sexualisierte Gewalt, Eltern psychisch krank, müssen stationär eingewiesen werden. Oder aber auch, ich meine, es gibt auch wirklich die simplen, in Anführungsstrichen simplen Sachen. Mama muss ins Krankenhaus, OP, und es gibt familiär einfach niemand anderen, der sich um das Kind in dieser Zeit kümmern
auch
kann.
Schon.
Genau. Und das heißt, die werden bei uns angefragt und kommen dann eben zu uns in die Gruppe. Und das ist sehr spannend, also weil man jeden Tag nicht weiß, welche Kinder betreue ich eigentlich heute?
Ja. Wie setze ich die Gruppe zusammen? Da ist Adrenalin-Junkie wieder gut bedient.
Genau.
Zack, sehen wir heute?
Ja. Und dann eben auch unterschiedlich. Ne? Also wie setze ich die Gruppe wieder zusammen? Wie kommen die Kinder bei ihnen an? Mhm. Also was man da wirklich erlebt. Also ich weiß, als ich in der Kindernotaufnahme hieß ja früher, jetzt Kinderschutzstelle.
In der Kino, genau. Hast du in der Kino untergebracht?
Genau. Angefangen habe, das hat mir ziemlich die Augen geöffnet. Also man erlebt da wirklich Kinderschicksale, wo man gedacht hat, das gibt's ja gar nicht. Also das passiert doch nicht hier in Wuppertal. Also manchmal war man noch so blauäugig und gedacht, ja, in irgendwelchen Großstädten oder sowas, ne? Aber doch nicht hier in Wuppertal. Aber doch, das ist so. Und aber das Schöne an dieser Kinderschutzstelle ist für mich immer gewesen und was man auch bei den Mitarbeitern immer wieder mitkriegt, ist dieses, die Kinder sind jetzt bei uns und jetzt können wir was machen. Und jetzt können wir
Sicherheit.
Genau, jetzt können wir unterstützen und können gucken, dass es einen guten Weg nimmt, dass es jetzt in die richtige Richtung geht, dass die Eltern die Unterstützung nochmal brauchen, um es doch irgendwie hinzukriegen. Und das ist dann das Schöne. Und das auch die Kids einfach zu erleben, tatsächlich. Da gibt es schon viele lustige Episoden.
Also aus meiner eigenen beruflichen Tätigkeit kann ich auch sagen, immer wenn man gedacht hat, man hat alles gehört und gesehen, kam dann ein Polizeianruf und man hat meine Frau im Wald mit einem Kind. Was?
Ja.
Sie leben hier länger. Was? Aber auch, das finde ich eben auch nochmal wichtig zu sagen, ist, dass ja primär alles getan wird, damit Kinder nicht in stationärer Jugendhilfe groß werden und auch vielleicht eine Kinderschutzstelle, wenn es denn eine Perspektive gibt in der Familie, auch wieder verlassen können und in die Familie zurückkehren können. Ja.
Das ist immer oberstes Ziel, dass man das als erstes überprüft oder auch, ob es Alternativen familiär gibt. Mhm. Ne? Auch wenn es jetzt nicht bei dem einen Elternteil ist, kann es bei dem anderen sein. Oder gibt es familiär nochmal Oma, Opa, Tante, die auch Möglichkeiten darstellen. Ne? Oder auch dann eben nochmal mit ambulanter Hilfe, dass da irgendwie unterstützt wird. Und auch wenn Kinder übergangsweise bei uns in die Wohngruppen kommen, auch da wird immer wieder überprüft, kann nicht wieder eine Rückführung auch erfolgen, weil es manchmal einfach eine gewisse Zeit braucht, um die Eltern nochmal zu stabilisieren, um denen nochmal ein paar Handlungsstrategien an die Hand zu geben, um die Kinder nochmal anders irgendwie aufzustellen und man dann auch das immer wieder überprüft.
Mhm. Ja. Also das heißt auch Kinder, die vielleicht 1, 2, 3 Jahre bei euch in den Gruppen leben oder gelebt haben, kommen ja unter gewissen Bedingungen auch wieder zurück. Ne? Ja. Also können nach Hause oder das Zuhause ist dann so weit, dass wieder gemeinsames Leben möglich ist. Ne?
Ja, genau. Ja. Habe ich jetzt wieder in einer Jugendwohngruppe, dann eine Jugendliche tatsächlich wieder nach Hause geht und die sehr, sehr, sehr lange bei uns gewohnt hat.
Ja.
Und auch da ist es dann nicht ausgeschlossen. Es ist einfach schön. Ja. Sie freut sich riesig, die Mama freut sich riesig und es ist super.
Ja. Und da gibt es wieder das große Funkeln in den Augen und dieses große Strahlen. Das sind richtige Erfolgsgeschichten dann, wenn das klappt. Ne?
Ja.
Luisa, was ist das denn, weil ich höre gerade so bei Nadine, das ist etwas, wo Nadine dann so ganz glücklich ist und du grinst auch, also es wird auch dich glücklich machen. Was ist es denn noch? Was macht den Job so besonders schön? Oder was ist so toll an dieser Tätigkeit?
Also wir müssen ja häufig sehr lachen über so die ein oder andere Geschichte, vor allem weil wir ja auch eine ganze Zeit lang miteinander gearbeitet haben als Kollegin, gerade in den Kindernotaufnahmen oder Kinderschutzstellen, so im Kinderwohngruppenbereich. Die Storys, die man manchmal mit den Kindern erlebt, das ist grandios.
Das ist der Hammer.
Kinder sind einfach wirklich witzig und was ich unheimlich erstaunlich finde, so widerstandsfähig. Mhm. Also die Geschichten, die wir da manchmal hören, bei denen uns die Ohren schlackern und wir wirklich denken, Mann, ey, wie kann man denn 4 oder 5 Lebensjahre, die ersten Lebensjahre so einen Mist erlebt haben? Mhm. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Die brauchen gar nicht viel. Die brauchen einfach nur gesehen werden und Zuneigung und jemand, der sie bestärkt und der Struktur bietet und Sicherheit bietet. Und dann ist da so viel drin. Und das ist toll, Kinder dabei begleiten zu können. Oder eben auch Jugendliche, die vielleicht auch schon eine Geschichte haben, die erstmal dicht machen, keinen Bock auf Wohngruppe haben, alles kacke finden und eigentlich total ablehnend sind und die aber dann Beziehungsangebote bekommen, ganz niederschwellig und man dann wirklich zunehmend so den ein oder anderen knackt und dann kommt plötzlich was zurück. Und das braucht manchmal Zeit und das braucht Geduld und das ist eben auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dann natürlich mit den Teams immer drauf zu schauen und zu gucken, hey, was haben wir aber schon erreicht und mach da mal weiter und guckt mal hier hin und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, damit man einfach dran bleibt und irgendwann erntet man. Mhm. Und man merkt irgendwie, man ist im Kontakt und plötzlich öffnen sich ganz neue Wege und man kann die Jugendlichen eben auch nochmal auf einen anderen Weg bringen. Also es ist sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendlichen. Das ist schön. Also diese Veränderung mitzuerleben und eben Teil des Ganzen zu sein auch. Mhm. Und sich dann hinterher so ein bisschen auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, jo, haben wir geschafft.
Ja, cool. So wachsen sehen, sich entfalten sehen, auch wenn die Bedingungen am Anfang vielleicht nicht so gute waren.
Genau. Ja, und es ist manchmal einfach so witzig zu erleben, wie perplex die sind, wenn wir anders reagieren, als sie es eigentlich gewohnt sind. Also wenn die irgendwie ausrasten oder so oder dann anfangen zu brüllen und zu Hause vielleicht eine getallert gekriegt hätten oder so und wir einfach daneben stehen und dann ganz leise reden und sagen, du, ich verstehe dich ganz schlecht. Und dann gucken die einen so ganz
Paradox-Intervention.
Genau, gucken die einen so ganz entsetzt an oder man sich manchmal daneben stellt, wenn es gar nicht hilft und man brüllt mit und sagt, doch, das hat mir jetzt richtig gut getan, stimmt, war eine gute Idee von dir. Aber schön, jetzt geht es mir auch besser, dir auch irgendwie. Und man die da so kriegt in dem Moment, aber wie die einen dann angucken und selber irgendwie perplex sind. Und das ist dann immer, das ist einfach lustig. Also es macht einfach richtig Spaß. Ja. Und wo man dann eben merkt, so, da kommt was an. Und die merken, ach, guck mal, die halten mich aus und irgendwie
Ja, das ist, ja, das stelle ich mir mitunter auch ganz schön herausfordernd vor, weil es gibt ja, und du hast vorhin so gesagt, naja, dann kommt eine Anfrage, die kommt vom Bezirkssozialdienst, weil der ja, das ist eine Jugendhilfemaßnahme, das ist eine Hilfe zur Erziehung, ne, die da eine stationäre Aufnahme ist, eine Hilfe zur Erziehung, so wie es auch ambulante Hilfen zur Erziehung gibt. Das heißt, ihr prüft dann so eine Annahme, passt dieses Kind in Gruppe XY, passt es zu den restlichen MitbewohnerInnen, die schon da sind. Und da hast du schon sowas gesagt, wie das ist mitunter, sind die Kinder ja vielleicht auch sehr herausfordernd in ihrem Verhalten und es passt nicht immer überall. Wie ist das so? Habt ihr viele Kinder, die sich so sehr herausfordernd auch gestalten oder und wie macht man das dann? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, manchmal so ein bisschen paradox intervenieren, aber sind es viele Kinder, die so auch mit einer denen mit einer besonderen Art begegnet werden muss? Das ist eigentlich meine Frage.
Ja, also es nimmt zu tatsächlich. Also wenn man jetzt weit zurückguckt, dann kann man sagen, also wir bei KIO bieten ja hauptsächlich Regelwohngruppen an. Wir haben bis auf die Kinderschutzstellen haben wir kein Intensivangebot. Man muss aber sagen, die Anfragen, die wir bekommen, sind nicht klassisch für Regelwohngruppen, sondern da ist immer ein erhöhter Betreuungsbedarf.
Darf ich da kurz rein? Regelangebot, das heißt, wie viele Kinder sind es dann, auf wie viel, also weil das ist ja auch was mit Personalschlüssel auch zu tun, ne? Genau. Wenn du sagst, wir haben nur Regelangebote, also außer die Kinderschutzstellen, was heißt das dann? Also wie viele Kinder leben dann da in so einer Gruppe und wie viele ErzieherInnen sind dann im Dienst?
Also in der Regel sind es 9 Kinder oder Jugendliche. Wir haben auch eine Jugendwohngruppe mit 10 Plätzen. Und der Stellenschlüssel ist, dass wir 5 Vollzeitstellen in diesen Gruppen haben. Wobei da eben die im Schichtsystem arbeiten. Das heißt, die größten Teil sind die alleine im Dienst. Je nach Stunden soll, was im Monat immer ausgerechnet wird, gibt es auch noch Tagdienste. Wir haben in allen Gruppen eine Tagdienststelle, die vormittags hauptsächlich da ist, um nochmal so koordinierende Tätigkeiten zu übernehmen, irgendwie zu unterstützen im Berichtswesen, Kassenwesen etc. Und ansonsten sind aber größtenteils die Kolleginnen alleine vor Ort.
Mit 9 Kindern.
Mit 9 Kindern oder 9 Jugendlichen.
Beziehungsweise die Kinder haben ja wahrscheinlich auch Hobbys und gehen ja auch wie jedes Kind vielleicht Fußball spielen oder Freunde treffen oder so. Genau. Also nur weil man ein Kind ist, das im Heim lebt oder in stationärer Jugendhilfe, ist ja das Kinderleben nicht komplett anders, ne? Nein, sind ja nicht die ganze Zeit da oder so. Ja. Ne?
Also unser Anliegen ist immer, dass wir einen ganz normalen Alltag für die Kinder haben. Die gehen zur Schule, die machen ihre Hausaufgaben bei uns. Da gibt's Freizeitgestaltung, die sind in Vereinen angebunden. Also die haben ein soziales Umfeld, Freunde, mit denen die sich treffen. Ab einem gewissen Alter dürfen die alleine in die Stadt fahren. Also das soll ein normales Aufwachsen sein. Also nicht nur, weil sie im Heim sind, heißt das, das passiert alles nicht, sondern das ist schon unser Ziel, dass die Kinder da auch ganz normal in Anführungsstrichen normal aufwachsen. Der Unterschied eben nur ist, es ist jetzt nicht in ihrer Herkunftsfamilie, sondern sie wohnen in einer großen Wohngemeinschaft.
Ja. Ja, aber das war nochmal so zur Einordnung, 9 Kinder, eine Erzieherin oder ein Erzieher. Das heißt, sie sind nicht immer alle 9 vor Ort und man ist nicht mit allen 9 permanent alleine, ne?
Nee, das nicht. Also tagsüber ist das immer recht verteilt. Aber abends kommen die natürlich alle meistens dann zurück. Und dann so den Abendbereich.
Und dann isst man mit denen zu Abend und macht so ganz normales Abendprogramm wie in jeder anderen Familie letztendlich.
Richtig. Auch. Wird man Film zusammengeguckt oder die daddeln irgendwie am Handy oder irgendwie Playstation oder sowas. Das gibt's ja auch alles bei uns.
Ja.
Gute Nachtgeschichte gelesen, noch eine Toni-Box an.
Ja, so abends alle dann zur Ruhe kommen.
Ja, genau.
Und dann verbringt man die Nacht als pädagogische Kraft alleine. Okay.
Genau. Wir haben aber bei KIO, das ist für uns ganz, ganz wichtig, gibt es noch einen KIO-internen Bereitschaftsdienst. Mhm. Das heißt, die Gruppen haben immer die Möglichkeit, was speziell auch für die Außenwohngruppen auch nochmal, ja, so ein Gefühl von Sicherheit auch nochmal vermittelt. Das ist uns ganz wichtig. In Krise kann ich jemanden anrufen. Mhm. Ne? Bei den Gruppen an unserem Hauptstandort ist es natürlich einfacher, nochmal zur Nachbargruppe zu gehen, sich da Unterstützung zu holen, wenn irgendwas ist. Ansonsten gibt es aber eben die Rufbereitschaft von KIO, die immer erreichbar ist in einer Krise, mhm, und wir auch zur Not dann in dem Moment, mhm, rauskommen und vor Ort unterstützen.
Okay. Mhm. Ja. Das stelle ich mir wichtig vor, weil du warst gerade vorhin dabei und da bin ich dir so dazwischen gegrätscht zu sagen, dass viele von den Anfragen, die ihr so bekommt, für eine Regelwohngruppe eigentlich gar keine Regelanfragen sind, sondern dass schon dann eher besondere Kinder sind, und mhm, Luisa nickt auch.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Also allein von den Erfahrungen, die die einfach gemacht haben, ob die bei psychisch kranken Eltern aufgewachsen sind. Wir kriegen es jetzt gerade im Jugendwohngruppenbereich immer mehr, haben wir immer mehr Anfragen auch von Jugendlichen, die selber psychische Erkrankungen haben oder Diagnosen haben. Und wo man immer schauen muss, können wir das noch stemmen, weil die einfach nochmal einen anderen Unterstützungsbedarf haben, oder ist eben der Punkt da erreicht, dass man sagt, nee, das geht
das ist
gar
nicht, das richtige
nicht
Angebot.
Von unserem Setting her, ne? Mhm. Genau, weil die einfach mehr Unterstützung im Alltag schon brauchen, was wir aber dann gar nicht leisten können, ne? Und bei Kindern auch mit unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsrückständen, ne? Dann sind die zwar auf dem Papier 7, aber in der Entwicklung noch lange nicht so weit. Mhm. Das heißt, die bräuchten auch im Alltag eine ganz andere Begleitung, die wir aber dann auch nicht leisten können in dem Moment.
Okay, und dann ist ja gut, dass ihr nicht die einzigen seid, die stationäre Jugendhilfe anbieten, sondern es gibt diverse Träger, also nicht nur, ihr seid ja ein städtischer Eigenbetrieb, aber es gibt natürlich Diakonie, Caritas, also die großen Wohlfahrtsverbände, und auch einige Vereine haben eigene Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. Mhm. Mit besonderen, also zum Teil ja auch nochmal besonderen Konzepten.
Genau.
Mhm. Aber es gibt zu wenig Plätze, das kann man schon sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Speziell im Intensivbereich.
Ja, speziell im Intensivbereich. Ja. Luisa, das heißt, wenn ich Erzieherin sein möchte in stationärer Jugendhilfe, dann habe ich verstanden, biete oder bilde ich sowas wie Familie, also nicht Familie ersetzend, aber so ein bisschen familienanaloge Strukturen, und ich muss bereit sein, Beziehungsarbeit zu leisten, um vielleicht auch an so einen weichen Kern mit so einer rauen Schale, also um die knacken zu können, um dann da auch einem Kind eine gute Entwicklung bieten zu können. Was braucht denn deiner Meinung nach noch eine Erzieherin, ein Erzieher oder auch ein Sozialpädagoge oder eine Sozialpädagogin, um ja vielleicht so gut bei euch tätig sein zu können?
Geduld.
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 Und Spucke.
Ruhe bewahren. Spucke. Genau, viel reden. Ja, aber ich würde sagen, Geduld, ne? Mhm. Sich eben nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das ist echt, das ist wichtig. Mhm. Und aber auch dran zu bleiben, nicht aufzugeben.
Echtes so. Interesse vielleicht, ne?
Ja, also es ist schon, also ich glaube, viele Dinge kann man vielleicht auch gar nicht lernen. Also auch, es ist irgendwie, man muss da Bock drauf haben, man muss da Spaß dran haben, und man muss sich auf diese Menschen einlassen. So, und da offen sein, gut zuhören, gut beobachten können. Und eben dann auf die Bedürfnisse gut eingehen können. So, das.
Ja, ich glaube, ne, für sich auch immer denken oder immer im Kopf haben, es gibt einen guten Grund, warum die so ticken,
genau,
wie sie ticken. Ne, das ist in keinster Weise böswillig oder gegen einen persönlich gerichtet, wenn es zu Konflikten kommt, sondern da wirklich immer eben die Geduld zu haben und zu sagen, das hat einen Grund, warum die so ticken. Das sind Überlebensstrategien. Mhm. Das hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. So, und dann aber eben genau aushalten und zu sagen, komm, wir gucken uns deinen Grund mal an. Und dann gucken wir mal, ob wir den ändern können. Vielleicht hast du den hier gar nicht mehr. Vielleicht können wir es anders machen.
Vielleicht können wir den wegstellen.
Genau, richtig. Ja. Und das so, diese Leidenschaft aber dann zu haben und zu sagen, doch, ich bleib an dir dran und ich halte dich aus.
Und wenn ihr so jemanden findet in Bewerbungsgesprächen, dann freut ihr euch. Dann
absolut.
Ja. Wie ist das so? Wir sitzen hier ja auch, weil wir natürlich alle ein großes Interesse daran haben, dass viele Menschen Berufe im sozialen Handlungsfeld für sich entdecken, ne? Weil es einen Fachkräftemangel gibt, ja für alles Mögliche, aber natürlich auch im sozialen Bereich. Wie ist es bei euch? Wie sehr spürt ihr diesen Fachkräftemangel?
Ja, also wir haben den, aktuell geht es einigermaßen tatsächlich. Wir haben den aber in den letzten Jahren schon massiv gemerkt gehabt, so dass wir da wirklich manchmal gucken mussten, wie kriegen wir das immer alles so gestemmt, und haben für uns da tatsächlich dann auch die Entscheidung getroffen, dass wir eine Ausbildungsoffensive machen bei KIO und haben dann wirklich ganz viele Ausbildungsplätze bei uns geschaffen, haben neben dem klassischen BPR, also Berufspraktikum, Anerkennungsjahr, PIA-Stellen geschaffen bei uns in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und haben dann, ich glaube, 23 haben wir 11 Auszubildende bei uns gehabt in 14 Wohngruppen.
Das ist
also
viel.
Das muss man sich
und von denen vorstellen. Sind viele übernommen
und von
worden.
Von denen sind 7 übernommen worden und auch dieses Jahr haben wir wieder, ich glaube, insgesamt 10 in der Ausbildung bei uns. Und da setzen wir tatsächlich drauf. Also, dass wir sagen, wir bilden selber aus. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, weil die dann schon die Strukturen von KIO kennen, unser System kennen, wir auch die Mitarbeiter kennen. Wir wissen, wo liegen die Qualitäten von jedem Einzelnen, um dann auch wirklich gut zu schauen, in welchem Bereich sind die vielleicht gut aufgehoben und wo sie sich auch selber wohlfühlen, weil sie dann auch unsere Gruppen kennen und da schon Einblicke bekommen haben und selber auch wissen, ach, das liegt mir, da habe ich Spaß dran. Und das zeichnet eben Teams auch aus, ne? Dass die sich da auch wohlfühlen und dass man auch so eine Mitarbeiterbindung hinkriegt.
Ja, das ist natürlich toll. Am Ende dieses Podcasts können alle, die es interessiert, auch nochmal genau erfahren, wie man Erzieher oder Erzieherin werden kann, wie vielleicht auch so eine Peer-Ausbildung funktioniert. Wir können auch gerne nochmal euer besonderes neues System da mit darstellen. Ne? Also vielleicht hört das ja jemand, der sich dann nächstes Jahr mal bewerben möchte. Genau, das kommt also alles am Ende unseres Gespräches hier. Wir haben in anderen, das ist immer so ein bisschen schwierig, mit Menschen in sozialer Arbeit über Geld zu sprechen. Aber wir haben schon festgestellt, dass man ja von Luft und Liebe und Leidenschaft und Spucke und Geduld nicht leben kann. Deshalb wäre meine Frage auch, wie ist das denn mit dem Geld? Also wie wird man denn bezahlt als Erzieherin in so einem Gruppendienst? Oder gibt es da besondere Zulagen? Wie ist das dann, wenn man als Sozialarbeiterin, Sozialpädagoge so eine Fachbereichsleitung macht? Luisa, wie ist das?
Also wir bezahlen nach TVÖD und die Erzieherinnen in unseren Gruppen werden nach TVÖD SUE
8B,
ne?
8B.
Genau, bezahlt. Das kann man sich im Internet in einer Tabelle mal anschauen.
Ja.
Genau, es gibt dann natürlich noch, weil unsere Gruppen ja rund um die Uhr besetzt sein müssen, gibt es und dementsprechend auch an den Wochenenden und an den Feiertagen gibt es eben auch noch Feiertagszuschläge, wenn man, oder am Sonntag, ne, wenn man sonntags einen Dienst hat. Dementsprechend verdient man da noch mal ein bisschen on top. Genau, es gibt noch die, früher hieß es Heimzulage,
ist es immer noch,
immer,
ne?
Noch
und die Schichtzulage.
Genau, dementsprechend ist dann das, was in der TVÖD-Tabelle steht, das ist nicht ganz richtig, es ist sogar noch ein bisschen mehr. Genau,
ja.
Und die Sozialpädagogin, die paar Stellen, die wir eben haben, von denen die Frau Most eben berichtet hat, die sind, das ist 12?
Das ist S12, wenn es in den Gruppen ist.
Genau.
Und als Leitungskraft ist es S17.
Genau.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch relevant und interessant zu wissen, ne? Weil man natürlich eine Idee davon haben muss. Aber ich finde eben diesen Aspekt, in stationärer Jugendhilfe verdient man doch mehr. Der war zumindest zu Zeiten, als ich eine Ausbildung gemacht habe zur Erzieherin, gerade für viele Jungs auch sehr interessant, ne?
Ja.
Dass man da wirklich so nochmal andere Verdienstmöglichkeiten hat durch Nachtschicht und Wochenenddienst und Feiertagsdienst und so weiter.
Das zahlt sich schon aus.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Es ist wirklich ein großer Unterschied zu Erzieherstellen im Kindergarten. Ja. Also ich weiß, als ich damals dann angefangen habe, bin ich auch erstmal auf eine Stelle von einer Erzieherin gegangen. Und es war finanziell trotzdem in Ordnung als Sozialpädagogin. Ich hatte noch eine Kommilitonin und habe gesehen, was die verdient. Und es war kein Unterschied durch die ganzen Zulagen, die man einfach bekommt.
Das muss man auf jeden Fall, wenn man sich für dieses Handlungsfeld interessiert, kann man das gut mitdenken. Jetzt stellt euch bitte beide einmal vor, ich bin so eine Person. Ich interessiere mich so. Ich habe jetzt diese Podcast reingehört und habe gedacht, Mensch. Luisa, was würdest du mir zurufen als halbwegs junger Mensch? stell dir vor, ich wäre noch jünger.
Ja, ich würde dir sagen, komm rein, bei uns wird es nicht langweilig. Hier ist jeder Tag anders und du erlebst immer was Spannendes.
Action. Ja. Immer was Spannendes. Ja. Und Nadine, was würdest du mir zurufen?
Ja, ich würde sagen, bei uns wird das Wir groß geschrieben und wir arbeiten auf Augenhöhe. Und Partizipation ist ein ganz großes Thema bei uns. Und dementsprechend freuen wir uns auf deine Ideen auch.
Ja, schön. Ja, also schade, ich habe ja einen Job.
Ja, aber du kannst ja nochmal überlegen.
Ja, wer weiß. Es ist auf jeden Fall sehr spürbar, dass ihr schon ja auch eine gewisse Zeit verbunden seid mit eurem Träger und dass ihr neben dieser Verbindung auch eine große Leidenschaft für diese Kinder habt und für ihre Geschichten und einen bestmöglichen Weg für die gesamten Familien wollt. Das war zumindest für mich heute Abend hier sehr spürbar. Und dafür danke ich euch herzlich.
Danke
und,
dir.
Und freue mich. Danke. Wenn alle noch weiterhören, um zu hören, wie werde ich denn Erzieher oder Erzieherin oder Sozialpädagogin und wie werde ich das vielleicht auch nochmal im Rahmen der Ausbildungsoffensive der KIU selbst. Und von allen anderen verabschiede ich mich jetzt und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Sozial im Tal.
Die Ausbildung zur Kinderpflegerin bereitet auf die Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zum Grundschulalter vor. Sie wird als schulische Ausbildung an Berufsfachschulen oder Berufskollegs angeboten, dauert in der Regel 2 Jahre und beinhaltet praktische Erfahrungen durch mehrwöchige Praktika in Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Kinderheimen. Die Ausbildung kann auch praxisintegriert, kurz PIA genannt, erfolgen. Dann beginnt die auszubildende Person direkt mit der beruflichen Tätigkeit und besucht zusätzlich die Berufsschule an 2 bis 3 Tagen die Woche. Zu den Ausbildungsinhalten gehören Pädagogik, Psychologie, Gesundheits- und Ernährungslehre, Kunst und Werken sowie Bewegungserziehung. Vorausgesetzt wird mindestens ein Hauptschulabschluss. Nach erfolgreichem Abschluss bestehen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten, beispielsweise in Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zudem bieten sich Weiterbildungen an, etwa zur Erzieherin oder in Fachrichtungen wie Heilpädagogik, die weitere Karrierewege eröffnen. Erzieherinnen und Erzieher übernehmen eine zentrale Rolle in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Ihr Arbeitsalltag spielt sich in unterschiedlichen Handlungsfeldern ab, von Kitas über Kinder- und Jugendwohnheim bis zu Grundschulen und Jugendzentren. Auch die Ausbildung bietet verschiedene Modelle, die auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind. Bei der klassischen Ausbildung dauert der Weg zum Beruf 3 Jahre. 2 Jahre unvergütete Theorie an einer Fachschule, hierbei ist eine BAföG-Förderung möglich, gefolgt von einem 1-jährigen vergüteten Berufspraktikum. Alternativ gibt es die praxisintegrierte Ausbildung. SozialpädagogInnen arbeiten in vielseitigen Handlungsfeldern. Jugendämter, Kinder- und Jugendwohnheime, Gesundheits- und Sozialbehörden, Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen, Jugendzentren und Schulen. Überall dort, wo Menschen Unterstützung und Orientierung brauchen, sind sie im Einsatz. Der Zugang erfolgt meist über ein Studium an einer Universität, Hochschule, Fernuni oder vereinzelt auch als duales Studium. Voraussetzungen sind die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine fachgebundene Hochschulreife, zum Beispiel durch Berufserfahrung als Erzieherin. Das Studium umfasst 6 bis 7 Semester Regelstudienzeit. Weitere Infos zu diesen Berufsfeldern und Gehaltsstufen sowie jede Menge nützlicher Links findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.